So, wir wollen uns ein wenig beeilen und schlagen heute ein Wort Gottes aus dem Galaterbrief auf, Galater Kapitel 3, und nehmen den Vers 13. Galater 3, Vers 13, wo es heißt, Christus hat uns losgekauft von dem Fluche des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holze hängt. Soweit Gottes Wort. Angenehm, aufnahmebereit wirkt dieses verlesene Wort auf unsere Herzen, wenn wir lesen, Christus hat uns losgekauft von dem Fluche des Gesetzes. Ich wiederhole noch einmal, Christus hat uns losgekauft von dem Fluche des Gesetzes. Und wir müssen hier fragen, betrifft uns dieses Wort überhaupt, wo wir doch gar nicht aus dem Gesetz kommen? Und da müssen wir antworten und sagen, um überhaupt unsere unsere Rechtfertigung aus Glauben zu empfangen, um überhaupt in diesen Glauben, den wir durch Christus empfangen haben, zu gelangen, musste zuerst das glaubenslose Hindernis beseitigt werden, wie es in Vers 12 unserer Stelle geschrieben steht, und heißt, das Gesetz aber ist nicht aus Glauben. Wenn wir lesen, dass ohne Glauben niemand Gott zu gefallen vermag, dann ist es töricht, heute noch das Gesetz, nämlich außerhalb des Glaubens halten zu wollen. Innerhalb des Gesetzes hat, oder innerhalb des Glaubens hat Gott kein Gesetz gegeben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben. Die Wegräumung dieser glaubenslosen Einrichtung, Doppelpunkt Gesetz, geschah durch Christus unseren Herrn. Nicht Menschen, sondern Gott selbst hat das Gesetz auf die Seite gestellt. Das Wort sagt hier, Christus hat uns losgekauft. Er wird uns nicht mehr loskaufen können, weil es geschehen ist am Kreuz. Und weil Christus nicht ein zweites Mal am Kreuz hängen wird, gilt dieses Werk Christi am Kreuz ein für allemal. Dieser Loskauf geschah durch den höchstmöglichen Preis. Es war das Opfer des Lammes Gottes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Um diese glaubenslose Einrichtung Gesetz für uns unwirksam werden zu lassen, musste Christus den damit verbundenen Fluch, den Gesetzesfluch, auf sich nehmen. Nicht, dass das Gesetz von sich aus Fluch war. Es ist heilig und gut, aber es hat sich, sagt die Bibel, als Fluch erwiesen. Der Freikauf erfolgte vom Fluch des Gesetzes. Was ist Fluch? Mit Sicherheit können wir die Antwort nicht in einer Silbe oder in einem Worte wiedergeben, was Fluch ist. Es soll hier lediglich sich auch nur bemüht werden, auszudrücken, was die Heilige Schrift unter Fluch versteht. Es ist eine durch Gericht Gottes zu geschehende Abfolge einer Schadensplage. Fluch ist Unfruchtbarkeit. Fluch ist Misslingen. Fluch ist Gottesferne. Fluch ist Unsegen. Fluch ist Tod. Fluch ist das Geschlagensein in Verelendung und Finsternis. Damit wir wissen, wie Gottes Wort Fluch beschreibt. Weshalb erwies sich das Gesetz als Fluch? Weil das Gesetz niemand halten konnte. Und weil dieses Gesetz darum jeden Sünder zum Tode verurteilte, wie wir das unter anderem in Hesekiel 18, Vers 4 lesen, und wo es heißt, die Seele, welche sündigt, und da heißt es, die soll sterben. Das war das Soll des Gesetzes. Du sollst den Feiertag heiligen. Du sollst sterben. Das war das Gesetz. Christus, unser Herr, ist nicht allein nach Galater 4, Vers 4 unter Gesetz geboren. Christus hat nicht allein seine Erdenzeit unter Gesetz abgefolgert. Christus ist auch, wie es in Johannes 19, Vers 7 heißt, unter Gesetz gestorben. Ihn traf der Gesetzestod, heißt es. Nach unserem, wie wir heute Morgen hörten, nicht nach römischem Gesetz, aber nach unserem, jetzt wissen wir auch, was das Gesetz beinhaltet. Das Gesetz hat sogar unseren Herrn Jesus Christus zum Tode verurteilt. Das war das Gesetz. Nach unserem Gesetz muss er sterben. Als der Herr Jesus unsere Sünden auf sich nahm, da traf ihn der Gesetzestod. Aber wie vollkommen ging Christus den Weg des Gesetzes? Was muss es für unseren Herrn Jesus eine so schwere Forderung darin gewesen sein, immer mit solchen Menschen um sich habend in Gemeinschaft zu sein, die nichts als Gesetzesübertreter waren. Der Jesus hat ungefähr 33 Jahre gelebt. Ungefähr. Er war 33 Jahre lang um sich unter Gesetzesübertretern. Auch seine Jünger waren Gesetzesübertreter. Und auch das, und da wird meist nicht darüber gesprochen, waren Leiden, Leiden Jesu für Gott, was er auf sich nahm. Und dennoch ging er den Weg unter Gesetz bis ans Ende, weil der Vater ihm, dem Sohne der Liebe, den Weg vorgeschrieben und vorgewiesen hatte. Und weil der Herr Jesus den Gesetzesweg nicht wie wir enden konnte, wie wir Menschen, hat er durch das Sterben müssen für uns stellvertretend in gleicher Weise beendet. Mit seinem Tode am Fluchholz, indem er ein Fluch wurde für uns. Das Sterben Jesu beruht auf einem anderen Muss, wie das unsere. Sein Muss ist ein anderes Muss. Nicht das Muss unserer Natur, sondern das Muss der Liebe Gottes. Nach Johannes 4, Vers 4 oder Lukas 24, Vers 26. Mit dem Muss seiner Liebe hat er, Christus, uns losgekauft, das heißt, befreit von dem Fluch des Gesetzes für immer, damit wir, die von den Nationen im Segen Abrahams die Verheißung des Geistes empfangen konnten. Und zwar durch den Glauben, Vers 14 in unserem Text. Das Hindernis der Verheißung des Geistes war das Gesetz. Wir bedurften zuerst der Rettung aus dem Gesetz, weil wir ansonsten nicht den Segen Abrahams hätten empfangen können, der allein im Glauben sich vollzog. Dann wären wir Alttestamentler geblieben. Denn nur in ihm, in Christus, haben wir die Rechtfertigung, nur im Glauben, der von Christus gegeben wird, haben wir die Rechtfertigung zu erwarten. Anderweits nicht. Das Gesetz erwies sich in Ermangelung einer Rettung der Menschen als Fluch, sagt Paulus in diesem Kapitel. Um den Gesetzesfluch auf sich zu nehmen, musste Christus hängen. Denn verflucht ist jeder, der am Holze hängt, haben wir gelesen. Paulus bezieht sich in dieser Aussage auf die alttestamentliche Stelle von 5. Mose 21, Vers 23. Da heißt es, denn ein Fluch Gottes ist ein Gehängter. Die Übersetzung von Dr. Martin Luther formuliert, Ein Gehängter ist verflucht bei Gott. Das sind messerscharf gleiche Aussagen. Da gibt es kein Abweichen, auch nur einen Millionstel Millimeter. Ja, nun hat der Herr Jesus gehängt. Wir kennen ja seine Geschichte der Fluchesaufnahme, die uns zum Segen geworden ist. Und wir müssen nun die Frage stellen, hat der Herr Jesus durch sein Hängen das Land Israel verunreinigt? Denn jeder Gehängte war eine Verunreinigung für das Land und es waren Maßnahmen seitens Gottes bekannt geworden, wie die Verunreinigung wieder zu beseitigen sei. Und da müssen wir sagen, nein. Dann kommt die Frage, warum nicht? Erstens, sein Leichnam war nach dem Gesetz nicht in oder über Nacht am Holze. Das lesen wir im Gesetz. Das bewirkte Verunreinigung übers Land. Und deshalb hat man ihm, weil es Rüsttag war, ganz schnell wieder abgenommen. Zweitens, durch Ungehorsam, durch Unwissenheit, durch Unglauben und Gräuel hatte Israel das Land bereits vorher verunreinigt bis ins Letzte. Das sagt die Schrift. Das sag nicht ich. Daher konnte Christus gar nicht vorher auf diese Erde im Fleische sich offenbaren. Es musste zuvor alles durch und durch verunreinigt sein, um durch unseren Herrn und seinem Kreuzestod das Land nicht noch verunreinigen zu können. Das Neue Testament drückt das sogar aus. Und zwar mit den Worten, als die Zeit erfüllt war. Da war die Zeit der Verunreinigung in Israel erfüllt. Da sandte Gott seinen Sohn. Auch das zählt ganz wesenhaft dahin. Die Zeit völliger Versündigung und Verunreinigung musste zuerst vorhanden sein. Und der Herr hat durch seinen Tod das Gesetz erfüllt. Und dies geschah, als die Zeit dafür erfüllt war. Als Christus für uns ein Fluch ward, da hing er, wie wir wissen, am Kreuz. Auf die Frage, ob der Herr dort allen Fluch von uns genommen hat, können wir nur mit Erklärungen der Heiligen Schrift antworten. Wir lesen in Offenbarung 22, Vers 3 eine ganz wichtige Aussage, die uns mehr Licht darüber bringt, wo es heißt, und keinerlei Fluch wird mehr sein, dann bezieht sich das Wort auf das tausendjährige Reich, nicht auf unsere Tage, wo keinerlei Fluch mehr sein wird. Das heißt, auch erst im tausendjährigen Reich wird aller Fluch behoben sein. Das können wir heute nicht sagen. Das dürfte heute niemand sagen, weil es nicht die Wahrheit ist. Heute liegen die Flora, die Fauna und die Menschen noch unter dem Fluche. Selbst die Erretteten und die durch Christus Erlösten befinden sich zu einem Teil noch darin. Wir werden es gleich sehen. Der Fluch des leiblichen Todes ist einer davon. Du solltest mir nicht sagen, das gäb's heute nicht mehr seit Golgatha. Nach Römer 8, Vers 21 und die umgebenden Verse. Harrt die Schöpfung darin, freigemacht zu werden, und hier heißt es, von der Knechtschaft des Verderbnisses. Wisst ihr, was das ist? Fluch. Das ist Fluch. Die Knechtschaft des Verdorbenwerdens, das heißt des Todes, des leiblichen Todes auch für uns, herrscht heute noch. Eine weitere wichtige Mitteilung finden wir in Offenbarung 21, Vers 4. Da werden uns fünf Fluchesdinge genannt. Fünf Fluchesdinge werden aufgezählt. Ich lese sie vor. Tränen, Tod, Trauer, Geschrei und Schmerz. Im Millenäischen Reich soll das und wird das alles nicht mehr sein. Aber heute, da ist es noch reichlich vorhanden. Und da müssen wir fragen, inwieweit hat der Herr auch für uns am Kreuz den Fluch getragen? Das ist ja jetzt die nächste Frage. Das müssen wir wissen, sonst sind wir Unwissende und da kommt ja immer dummes Zeug hinten raus. Denn trotz des Sieges von Golgatha stehen wir noch unter Fluch. Am besten und geeignetsten verstehen wir die Dinge in der Gegenüberstellung von Israel und der Gemeinde. Israel diente Gott dem Fleische nach, weshalb der Herr dem Israel den Fluch für das Fleisch nahm, dort am Kreuz. Wir, die Gemeinde, dienen Gott dem Geiste nach, weshalb der Herr uns den Fluch am Kreuz auf sich nahm, damit wir zur Freiheit des Geistes gelangen sollen. Weil wir zur Freiheit berufen worden sind, Galater 5, Vers 13, haben wir diese Freiheit nicht mehr zum Anlass für das Fleisch zu gebrauchen, sagt der Apostel. Freiheit ist nur dort, wo der Geist des Herrn ist, von 2. Korinther Kapitel 3, Vers 17. Wo der Geist des Herrn ist, dort ist Freiheit. Weil Israel dem Herrn im Fleische diente, ist durch Golgatha der Fluch im Fleische hinweggetan, was sich im Tausendjahrreich dann zeigt, dass dort kein Fluch mehr sein wird, wie die Schrift sagt. weil die Gemeinde dem Herrn im Geiste dient, ist durch Golgatha die Befreiung vom Fluche im Geiste gegeben. Das bedeutet doch auch, dass der Fluch der Belastung bei Gläubigen im Fleische noch sein kann. Sonst wäre das ja gar nicht möglich. Damit hat der Herr Jesus den Fluch in der Beziehung unseres Geistes auf sich genommen. Das sagt aber auch das Textwort. Das drückt genau das Textwort aus, wo in Vers 13 vom Fluch geredet wird, ist in Vers 14b gesagt, auf dass wir die Verheißung des Geistes empfingen. Entweder stimmt's, was geschrieben steht, oder nicht. Und ich glaube, dass das Wort Gottes immer die Wahrheit spricht. Auf dass wir die Verheißung des Geistes empfingen, und jetzt kommt noch ein Nachsatz, durch den Glauben, weil wir heute in der Zeit der Rechtfertigung durch Glauben leben. Es haben Gläubige gedacht, und das ist immer eine schreckliche Sache, wenn jemand im Worte Gottes nicht zu Hause ist und anderen sagt, was sie denken, und das Denken ist falsch. Nur deshalb, weil man im Worte Gottes nicht zu Hause ist oder genügend zu Hause ist, kommt ja immer, wie eingangs schon gesagt, dummes Zeug dabei heraus. Es haben Gläubige gedacht, da Christus am Holze den Fluch getragen hat, wir hätten nichts mehr mit irgendeinem Fluche zu tun. Das stimmt aber nicht. Das sagt auch die Bibel nicht. Das sagen wieder Gläubige, die im Worte des Herrn nicht zu Hause sind. Die sind irgendwo zu Hause, aber nicht im Wort. Das stimmt nicht, wie wir selbst erkennen können, aufgrund der Aufzählung dieser Schriftstellen. Die in Vers 14b benannte Verheißung des Geistes ist erstens die Hinwegnahme des Fluches, damit zweitens der Heilige Geist gegeben werden konnte, sonst hätten wir ihn nie bekommen. Hingegen hat Israel die Verheißung im Fleische erhalten, was sich, wie schon gesagt, im 1000-Jahr-Reich. Und Fluch wird nicht mehr sein, erfüllt. Fluch wird nicht mehr sein, ist uns an keiner Stelle des Neuen Testaments für die Gemeinde gegeben und gesagt worden. Neuer Abschnitt. Die erste Erwähnung von Verfluchung der Heiligen Schrift wurde durch Gott gegenüber der Schlange in 1. Mose 3, Vers 14 vollzogen. Gott verflucht das Tier, die Schlange. Auch dann, wenn der Fluch Gottes gegen das Tier, nämlich der Schlange, ausgesprochen wird, soll hinter der Schlange der Satan gemeint und mit angesprochen werden. Der Fluch hier soll, wie es heißt, vor allem Getier sein. So steht's geschrieben. Ein besonderer Fluch soll die Schlange, das Tier, Schlange treffen. Hier wissen wir, dass das in diesem Vers von 1. Mose 3, 14b erwähnte Staubfressen der Schlange ein Fluch ist. Der bei der Aufhebung des Fluches im Tausendjahrreich nach Jesaja 65, Vers 25 bleiben wird. Dieser Fluch wird im tausendjährigen Reich, wo es heißt, und Fluch wird nicht mehr sein, für die Schlange bestehen bleiben, damit das Bild des Tieres, der Schlange, eine Vorschattung auf den Satan sei, für den der Fluch ewiglich und immer da sein wird, entgegen von Weisheiten der Menschen. Wenn es also heißt, und Fluch wird nicht mehr sein, ist der schlangenbezogene Fluch dennoch bleibend, auch im Millennium. In der zweiten Verfluchung Gottes trifft es nach 1. Mose 3, Vers 17b den Erdboden. Die zweite Verfluchung, den Erdboden. In der dritten Verfluchung, nach 1. Mose 4, Vers 11, trifft es den Menschen, den Kain. So steht's geschrieben. Gläubige legen das mitunter ins Gegenteil aus, aber ich kann nur das sagen, was Gottes Wort lehrt. Und dazu gehört schon mindestens das Lesen können dazu. Das ist das Allerwenigste. Und solche, die das Wort Gottes ins Gegenteil hier kehren, die sollen dann auch die Verantwortung ihrer Lüge selbst tragen. In der dritten Verfluchung Gottes nach 1. Mose 4, 11 trifft es den Menschen Kain. Wir fassen noch einmal zusammen. Gottes Fluch traf erstens das Tier, zweitens den Erdboden und drittens den Menschen. Damit steht praktisch und Fauna, Flora und der Mensch im Fluche der Sünde bis heute. Denn die Stelle von Römer 8, Vers 21 und Umgebende betrifft nicht uns, sondern das tausendjährige Reich, von der Paulus dort redet. Sobald wir uns noch einmal erinnern, was eingangs in der Erklärung über Fluch gesagt war, so ist der Fluch des Erdbodens, der Fluch des Erdbodens, die Wüstenei oder die Einöde, die Öde. Die Flora gibt der Erde die Bedeckung und löst damit ihre Nacktheit auf. Als der Mensch unter die Sünde fiel, da sah er, dass er nackt war. Fluch gegen die Erde ist Wüste und Öde. Wüste ist das Bild des Fluches an der Erde. Und weil der Mensch gesündigt hat und zugleich vom Staube der Erde genommen war, wirkt der Fluch auf ihn, genau wie auf die Erde, nackt, bloß, jämmerlich vor Gott. Das ist die Wirkung der Sünde. Die Gemeinde aber mit himmlischen Segnungen nach Epheser 1, Vers 3 ausgerüstet, braucht nicht im Fluche in geistlicher Beziehung zu leben. Dafür hat der Herr für uns am Kreuz gehangen, indem er für uns ein Fluch wurde. das stärkste Mittel gegen den Fluch hat Gott in den Segen gelegt. Und dort überall, wo wir im Segen Gottes wandeln, ist kein Raum mehr für Fluch. Dann wird selbst der leibliche Tod in den Augen Gottes noch eine Kostbarkeit, soweit wir ihm, unserem Herrn, gehören. Kostbar ist in den Augen Gottes der Tod seiner Frommen, steht geschrieben. Der große Praktiker des Neuen Testaments, Jakobus, schreibt in Kapitel 3, Vers 10 und stellt fest, dass aus ein und demselben Munde Segen und Fluch hervorkommen. Niemand soll sagen, das gäbe es nicht. Hier haben wir auch wiederum einen Beweis der Belastung von Gläubigen. Er sagt, das sollte nicht so sein. Aber es ist so und deshalb werden wir gewarnt. Wir hätten die Warnung überhaupt nicht, wenn es nicht möglich wäre und so wäre, wie es ist. Das ist aber nicht der Wille Gottes, dass Süßes und Bitteres aus einem Munde hervorkommt. Das ist aber nicht der Wille Gottes und doch können aus dem Munde des Gläubigen beides zugleich hervorgebracht werden. Gerade deshalb, weil die Rettung in Christus so groß ist, sollte Fluch nie über unsere Lippen kommen. Und weil Gott uns zum Segen gesetzt hat, ruft Paulus in Römer 12, Vers 14 aus. Segnet und fluchet nicht. Die Römer waren aber Kinder Gottes. Das war keine Schar in Rom, die irgendwo unerlöst waren, sondern das waren Kinder des Lichts, die gleich uns dieser Ermahnung bedurften. Segen ist also die Gegensätzlichkeit von Fluch und ist für uns Menschen, und jetzt versuche ich Segen auszudrücken, damit wir das für uns Wichtigere erfassen und erfahren. Eine durch Gottes Liebe vollzogene Gnadenerweisung. Zur Freiheit in Christo. Das ist Segen. Es ist Fruchtbarkeit. Es ist Gelingen im Willen des Herrn. Es ist enge Gemeinschaft mit Gott. Vermehrung alles Positiven. Es ist Leben. Es ist ewiges Leben. Es ist Heilwerdung und Reichtum im Lichte Gottes. Die Gnade Gottes bewegt sich im Segen des Herrn beständig. Außerhalb des Segens kann die Gnade Gottes gar nicht wirken. Aber an uns nur so weit, wie wir sie von ganzem Herzen suchen. Niemals aber ruht die Gnade im Gesetz. Sie ist vielmehr das Gegenteil dafür. Wie so gut, wie so sehr gut haben wir es doch heute. Die wir den Grund ewiger Gnade in Christo betreten durften. bleiben und nutzen wir darum die durch Christus ausgestreckte Gnadenhand. Erstens, zu Christus zu kommen, das ist die Bekehrung. Und zweitens, immer bei ihm zu bleiben, das ist die Nachfolge. Für beides, sowohl für die Errettung als auch für die Nachfolge, wird unser Lohn groß sein. Nicht hier, sondern im Himmel. Ewiger, endloser Segen wird jedem Glaubenden zuteil, der die Erlösung im Blute des Lammes angenommen hat. Der ewige Ort aller göttlichen Segnungen ist der Himmel. Und der ewige Ort des Fluches ist die Hölle, ist Gehenna. Und darum hat jeder Mensch durch das Evangelium die Aufforderung, sich zu entscheiden. Und wer noch nicht bekehrt ist in unserer Mitte, der wird heute von Gott her aufgefordert, den Weg ewiger himmlischer Segnungen zu betreten, das heißt, sein Leben Christus zu überstellen, in der Beweisführung unserer Sündenbenennung und Aufgabe der Sünden. Das ist die Bekehrung. Und jeder Gläubige wird aufgefordert und steht in der Aufforderung, nicht stolz zu sein, sondern demütig zu werden, denn nur dem Demütigen gibt Gott die Gnade, sich auszustrecken nach dem, was Gottes ist durch Wandel und Hingabe, weil Gott darin geehrt wird. Und wenn wir schon lesen, dass bei der Bekehrung der Himmel in Bewegung gerät über einen Sünder, der Buße tut, so haben wir das Werkzeug Gottes als Erlöste in der Hand, den Himmel durch eine gottgemäße Nachfolge beständig in Bewegung zu halten. Und das sollten wir tun. Und so wird Gott geehrt. Wir preisen unseren Herrn und Heiland Jesus Christus, der von uns den Fluch des Gesetzes genommen hat, das Gesetz des Todes, und hat uns zum Gesetz des Lebens hinübergeführt, bis hin zum ewigen Leben. Und darum preisen wir seinen Namen und geben ihm und ihm allein alle Ehre. Amen. Das geoffenbart. Und es bleibt ewig groß und wunderbar, dass unser geliebter Herr, der Gottes- und Menschensohn, sich für uns kreuzigen ließ, und dass Gott den in seinen Schriften niedergelegten Plan bis ins Kleinste ausgeführt hat und nichts davon auf den Boden fallen ließ. Das ist doch die Art aller Gotteswerke, dass Gott ein vollkommenes Werk tut, auch in jedem Erretteten. Ich sag das so. Sicherlich nicht in dem unter Fluch geratenen Fleisch. Da sicherlich nicht. Wenn davon geredet wird, ehe sie geschehen, so sind sie uns nicht begreifbar. Wenn sie aber geschehen sind, dann können wir sie nur im Nachschauen noch erfassen. Dafür fehlt uns eben der notwendige Glaube. Auch die Worte, die das Voraus betreffen, völlig in unseren Herzen zu erfassen. Es ist nicht ohne Gottes Absicht, dass diesem Textwort die Heilung des Blinden in Jericho folgt, nämlich mit dem Vers 35. Dieser Blinde wollte sehend werden, auch das ist unser Thema. Und der Herr ließ es geschehen. Und genau so erging es dann seinen Jüngern. Auch ihre Augen wurden aufgetan, als der auferstandene Herr bei ihnen weilte, nach Lukas 24, Vers 31. Und als ihre Augen aufgetan waren, da erkannten sie ihn, den Herrn. Und er wurde, so teilt dort die Schrift mit, vor ihnen unsichtbar. Auch wir erkennen Christum nur dann, wenn uns die Augen aufgetan worden sind. Wir erkennen den Herrn auch dann noch, wenn er uns leiblich nicht mehr sichtbar ist. Durch Glauben. Hat der Herr dir und mir schon die Augen aufgetan? So wie der Herr dir die Augen auftun konnte, so vollzieht sich wesenhaft auch dein Wandel mit Christus. Aber geistliche Blindheit ist ein ganz, ganz gefährliches Übel. Denn die Betroffenen leben nach ihren eigenen Gedanken. Aber es gibt viele Kurzsichtigkeit in der Gemeinde Jesu. Herr Jesus empfiehlt uns nicht geistlich eine Brille,